Buongiorno. Hallo ihr Lieben zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem, eurem Zuckerfrei-Podcast für dein und euer Leben ohne Industriezucker und was es nämlich eigentlich heißt, ein freigesprengtes Leben von Entzündungen im Körper bedingt durch Industriezucker und dadurch einem Körper und einem Geist und einem Wesen, das alle Tore, alles offen hat für das, was du möchtest, weil ganz viele hören den Podcast wahrscheinlich jetzt gerade, weil ja, man liest das und irgendwie ist es spannend, jetzt ist auch irgendwie auf ganz vielen Haferdrinks steht ohne Zucker oder es gibt ganz viel ohne Zucker, was mich unheimlich freut mittlerweile im Supermarkt und die Idee, warum man meistens denkt, ah, spannend ist, weil man irgendwie denkt, ah, okay, das da war doch was. Das war jetzt nicht ganz so gesund und das ist nicht gut und es stimmt alles, denn wenn du wahrscheinlich aufhörst, Industriezucker zu essen, das ist crazy, weil du wirst abnehmen, du kannst die gleiche Masse essen an Nicht-Industriezucker und an Industriezucker. Wenn du Industriezucker isst, wirst du zunehmen, denn Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Ich esse so viel. Essen ist für mich ein Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Ich liebe das. Und Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Dazu wird es wahrscheinlich so sein, dass deine Haut immer besser wird, das Weiß in deinen Augen wird immer weißer, deine Haare wachsen und du fragst dich, Madonna, wie können die so sehr wachsen? Also es ist krass, was für ein Turbo das allein rein körperlich hat, aber vor allen Dingen ist es ein Turbo für deinen Geist. Denn industriezuckerfrei zu werden heißt im Grunde genommen, alle Entzündungen aus deinem Körper einmal wie mit so einem Staubsauger wegzunehmen. Und wenn dein Körper nicht mit diesen ganzen Entzündungen, diesen Bränden in deinem Körper beschäftigt ist, diese Auslöschung, was da passiert ist, dass die ganze Energie in deinen Geist geht. Also zuckerfrei zu werden ist Biohacking hoch 100, Energie, Maximierung, Verdopplung, Potenzierung hoch 1000. Und vor allen Dingen ist es so, dass auf der anderen Seite nicht nur steht, dass Zucker, wie gesagt, Entzündung macht, sondern dass Zucker, also rein im Gehirn und neuronal, süchtig macht. Das heißt, auch wenn du sagst, ja, ach komm, ich bin jetzt nicht so ein Zuckersuchti, wirklich, wir wissen manchmal gar nicht, wie sehr dieses Ticken in uns ist, dass wir Lust auf was Süßes haben und das tickt im Hintergrund, wie so eine kleine Uhr in deinem Gehirn, weil du die ganze Zeit durch den Industriezucker und einmal dieses High am Morgen, durchs Marmeladenbrot oder sogar durch die Haferflocken, die ja gesund sind und kein Industriezucker sind, aber den Insulinspiegel hochschießen können, dass es die ganze Zeit läuft und dass es dich abhält von ganz vielen anderen Sachen und vielleicht klingt es jetzt extrem und ich kann das verstehen, weil ich dachte auch am Anfang, als ich das gehört habe, ach komm, mach mal nicht so eine Welle, ist jetzt auch nicht so ein Ding, aber jetzt weiß ich einfach, das ist einfach, es ist so eine Welle und es ist krass, 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 was passiert, wenn du industriezuckerfrei wirst und ich freue mich riesig, denn heute gibt es ein Podcast-Interview mit einer so wunderbaren Frau, aber erst wollte ich dir noch kurz Bescheid sagen, denn ich hab das letztes Mal am Ende des Podcasts gesagt und da dachte ich, ah, oh, Mist, ich hätte das vielleicht mal lieber am Anfang angeteasert. Es gibt ein Zuckerfrei-Webinar, das erste Zuckerfrei-Webinar, das ich mit meinen megamäßigen Kollegin mache. Und zwar ist dabei Andrea von Naschnatur, die haben dieses unglaubliche leckere Dattelmus. Es ist dabei Franziska Holmig, die ganz viel über Ketone und zuckerfrei macht und Ega Pohlmann von Zuckerfreiheit. Und das Thema des Webinars ist kostenfrei, absolut kostenlos für dich. Falls du dich das gefragt hast, das habe ich mich auch letztes Mal vergessen zu sagen, es ist kostenlos. Ist welcher zuckerfrei ist der Weg ist der richtige für mich? Weil ganz viele Leute sagen mal, ja, dürfen wir das? Und ich versuche mal gut auf alle die Nachrichten zu antworten. Aber das Wichtigste ist, dass du deinen Weg findest. Denn jedes Bewusstwerden, jedes Zuckerbewusstsein ist schon besser als all das, was draußen passiert. Alles ist schon besser. Weil dadurch, dass du es schon mal im Bewusstsein hast, wirklich, da sind die Tore geöffnet für Veränderung. Das ist wie 50-50, also 50%. Und es wird ein circa einstündiges, anderthalbstündiges Webinar. Wir versuchen uns kurz zu halten. Jeder hält einen kleinen Vortrag. Ich bin zum Thema Zucker meets Mindset, deine Zuckeridentität spreche ich und moderiere das Ganze. Und die anderen haben wirklich so mega Vorträge. Ja, es wird eine ganz schöne Runde. Ich freue mich riesig. Das Ganze findet statt am 19.03. um 19 Uhr. Und mir haben jetzt schon ganz viele geschrieben, Lea, wir können da nicht. Es gibt auch eine Aufzeichnung. Aber also wenn du kannst, mach dir einen Tee, mach dir ein Wasser, mach dir was Leckeres zu essen, Zuckerfreies und komm dazu. Denn es wird die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit ein Tablet in der Hand mit dem Live-Chat. Da gucke ich die ganze Zeit, was ihr schreibt, was ihr für Fragen habt. Es gibt auch noch einen Raum für Fragen. Und wir sind da alle zusammen. Das ist unser Raum. Und wirklich, ich freue mich von Herzen, euch kennenzulernen, euch alle zuckerfrei, sugar-free, Girls and Boys und wer dabei ist und wirklich kommt dazu. 19.03. Und wer jetzt sagt, ah, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, 19.03. Einen Link gibt's übrigens in den Shownotes. Es sind maximal 500 Plätze. Wir haben jetzt schon Sorge, weil, oder was heißt Sorge? Also es gibt gerade schon so viele Anmeldungen, dass, ja, also wir wissen gerade nicht, stocken wir das jetzt nochmal komplett auf? Oder, ja, kommt einfach frühzeitig. Ich kenne das, dass wenn ein Webinar ist, dass man dann so 10 nach reingeht. Kommt pünktlich, dann habt ihr auf jeden Fall einen Platz. Am besten so 2 Minuten davor. Dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und für den Rest, der nicht kann, gibt es eine Aufzeichnung. Und für die, die skeptisch sind oder es noch nicht ganz wissen, wir machen nächste Woche, das schreibe ich auch nochmal alles in die Shownotes, wenn es jetzt zu viele Daten sind. Nächste Woche, Mittwoch, machen wir kurz um 15 Uhr, also am 13. um 15 Uhr, so einen kurzen zuckerfrei Kaffeeklatsch bei Instagram Live. Wo wir kurz so ein bisschen erzählen, worum es geht, eure Fragen mitnehmen. Also da könnt ihr auch super gern reinschauen. Und genau, alles in den Shownotes, da steht es nochmal alles drin. Auch der Link zum Sugar-Free-Webinar. Und wirklich, komm dazu. Das ist geballtes Wissen von so tollen Leuten, so tollen Frauen. Jeder hat so einen anderen Ansatz. Also ich bin selber total neugierig, muss ich sagen. Ich werde mir wahrscheinlich selber auch noch die Aufzeichnung nochmal anhören. Und jetzt höre ich auf mit dem ganzen Vorblock, denn das ist heute eine Podcast-Folge, auf die freue ich mich wirklich von Herzen, mit Michi Schreiber. Wirklich, ich habe sie gerade frisch aufgenommen, wir haben uns gerade getroffen, es ist Montag, also wenn du die Folge hörst, ist es wahrscheinlich Dienstag oder Montagabend. Wir hatten gerade das Zoom und Michi Schreiber, vielleicht kennst du sie, es ist eine ganz bemerkenswerte Frau, sie ist Tierschützerin, hat selber einen eigenen Podcast, ist Keynote-Speakerin, macht ganz viel zu persönlicher Weiterentwicklung und wenn du dich jetzt fragst, ja okay, aber was hat das mit zuckerfrei zu tun? Michi ist eine unglaublich, wie ich finde, ehrgeizige, junge, disziplinierte Frau, die selber ganz viele Mindhacks, sage ich mal, hat und ganz viel sich auch mit dem Thema Selbstwert, Wertigkeit des Selbst auseinandersetzt, hat unter anderem Philosophie studiert und ist einfach so eine lebensweise Frau. Also ich glaube, sie ist 27, hat sie mir eben gesagt. Wahnsinn. Und sie erzählt, was sie für einen Bezug mit Ernährung hatte. Unter anderem geht's um die Todsünden. Ich glaube, es waren 9 oder 7. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Hör auf jeden Fall rein. Und unter anderem auch Völlerei. Was das mit Industriezucker zu tun hat, hört sich jetzt schlimmer an. Also es ist wirklich unfassbar spannend, was sie dazu erzählt. Es ist wirklich ein ganz neuer Blickwinkel, auch wie sie nochmal beleuchtet, wie sehr das industriezuckerfrei sein und die Ernährung wirklich alles freisprengt für deinen Geist und dafür, dass du ja dich persönlich weiterentwickeln kannst, Dinge erreichen kannst, Ziele erreichen kannst, in allen Lebensbereichen aufstocken kannst. Also sie beleuchtet es einfach wirklich ganz außergewöhnlich, muss ich echt sagen. Ich habe mich richtig über das Gespräch gefreut und über die Gedanken von dieser tollen Frau. Und ja, ich höre jetzt auf, hör rein, Michi Schreiber. Und ich verlinke dir sowieso alles zu Michi auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt erstmal ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo liebe Michi, ich freue mich, dass du da bist. Für alle, die jetzt den Podcast hören, wir hatten schon mal ein Podcast-Interview letzte Woche, Freitag glaube ich war das, oder Samstag, also vor 2 Tagen und es hat einfach nicht aufgenommen. Deswegen freue ich mich riesig. Michi hat gerade Mittagspause, hat es mir gesagt und wir dachten, wir machen es jetzt einfach nochmal. Ich wollte dich unbedingt im Podcast haben, Michi. Du bist für mich, ja, du bist einfach eine Frau, die Dinge anpackt. Du bist Tierschützerin, du hast einen ganz selbst erfolgreichen Podcast, verbindest, finde ich, Tierschutz und Persönlichkeitsentwicklung Und ich wollte dich im Podcast haben hier, im Zuckerfrei-Podcast, da der Podcast ja auch so Zuckerfrei und Persönlichkeitsentwicklung diese beiden Bereiche hat, denn Zuckerfrei ist ein Teil, wie ich immer sage, der Persönlichkeitsentwicklung, weil dein Geist wie freigesprengt ist. Und du hattest so, wirklich, du hast letztes Mal so tolle Sachen gesagt über die 7 Todsünden. Ich hoffe, du bekommst es nochmal irgendwie so hin. Also es war so spannend. Kannst du es einmal mit reinwerfen und vielleicht auch, wer du bist, was du machst. Dass alle, die dich noch nicht kennen, ich glaube, das sind nicht viele, aber die dich noch nicht kennen, so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wer du bist.
Ja, super gerne. Vielleicht ist das Gespräch noch cooler. Ich habe das letzte Gespräch mit denen, habe ich so cool gefunden. Ja, die Folge höre ich mir auf jeden Fall nochmal an. Da kann ich ja selbst voll viel mit rausnehmen. Und da dachte ich, oh Gott, nein. Aber wie ging das hin? Und es ist eine wunderbare neue Energie. Und mal gucken, was heute alles so kommt. Für alle, die mich aber noch nicht kennen, ich bin Michi. Ich bin 27 Jahre. Ich bin Tierschützerin. Ich bin Autorin von den Büchern Unbändig und Unter Affen, was jetzt am 15.03. erscheint. Und ich mache einfach ganz, ganz viele Dinge, die Menschen daran zurückerinnern, dass sie ein Teil der Natur sind und dass die Natur ein Teil von uns ist und dass es wichtig ist. Das heißt, es gibt Reiseangebote, sodass man mit uns vor Ort im Tierschutz und der freiwilligen Arbeit mit Wildtieren arbeiten kann. Es gibt Coaching-Angebote, um wirklich wieder mehr zu sich zurückzufinden. Aber wir hatten das große Thema Selbstwert auch. Wie wichtig ist es, die eigene Natur anzunehmen, um sich wichtig und wertvoll zu fühlen, um einen stabilen Selbstwert zu haben. Ich schreibe Bücher und alles, was ich eigentlich hoffe, ist so ein bisschen Inspiration in dieser Welt zu sein, für Veränderung, für eine andere Art zu leben und für eine tiefere Verbundenheit mit sich, den Mitmenschen, der Natur, den Tieren und ja, keine Ahnung, da kommen immer wieder neue Projektideen, muss ich gestehen, immer wieder was anderes.
Michi, und du hast, also du bist ja eine Frau, die Dinge anpackt, die Dinge macht, du machst so viel. Und letztes Mal, ich muss jetzt anschließen, weil ich war letztes Mal, du hast mich so inspiriert nach unserem Interview. Ich habe richtig alles über die 7 Todsünden gelesen, denn für alle, die jetzt natürlich nicht wissen, was wir da besprochen haben, du hast, das fand ich so spannend, du hast 2 Sachen gesagt. Einmal das Beispiel mit dem Tisch, vielleicht kannst du das einmal nochmal erklären, das fand ich so cool in Bezug auf Ernährung. Du bist selber vegan, hast du gesagt, lebst vegan, achtest teilweise auf Zucker, aber dadurch, dass du selber kochst, ist sowieso, dann ist eigentlich kein Industriezucker.
Nur ich habe jetzt geguckt, in meinem Alpro morgens ist Zucker.
Echt, welchen hast du? Welchen? Alpro Soja?
Ja. Aber da ist Zucker drin.
Zucker, aber das hast du auch schon angefangen. Ja, okay, du bist ja du wirst alles umdrehen, wenn man einmal in dieser Bubble ist. Ja, dem Alpro-System ohne Zucker ist kein Zucker. Und da ist auch ganz viel Stabilisator drin, den du hast. Ne, diesen ganz normalen, ja. Nimm den anderen.
Tausch.
Ja, wirklich, das ist krass, weil du dann direkt den Tag anfängst und dann auch nicht so gut arbeiten kannst tatsächlich. Ne? Also das, man denkt, das, du bist so produktiv, du wirst noch produktiver.
Sehr gut. Für das erste Beispiel, wo ich mir das jetzt auch vorstelle, ist eigentlich das für mich, Persönlichkeitsentwicklung und auch Selbstverwirklichung und auf sich selbst zu achten, ein ganzheitlicher Prozess ist. Das heißt, ich frage mich natürlich, was möchte ich in meinen Beziehungen? Ich frage mich, was möchte ich in der Beziehung zu mir selbst? Wie möchte ich mich beruflich verwirklichen? Finanziell, was möchte ich zurückgeben? Was möchte ich annehmen? Aber auch wirklich der Teil der Ernährung. Und gerade finde ich es super wichtig oder spannend, sich zu fragen, was möchte ich essen, wie möchte ich mich ernähren und treffe ich eine bewusste Ernährungsentscheidung? Denn für mich war Essen ganz, ganz lange auch ein Thema, das habe ich jetzt mal gar nicht gesagt, aber für mich war Essen ganz lange ein großes Thema, weil ich als Jugendliche ein Essproblem hatte. Ich habe mich also lange mit dem Thema Essen befasst, aber auf eine sehr ungesunde Art und Weise und war tatsächlich in einem Prozess zwischen Magersucht und Bulimie, so in den Jahren von 14 bis so 20, also auch recht lange, über 6 Jahre hinweg. Und dementsprechend ist es für mich natürlich auch jetzt, wo ich meine Vision lebe, wo ich einen super vollen Alltag habe, immer wichtig, bewusst darauf zu achten, was und wie esse ich. Weil früher war es zum Beispiel auch so, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und abends dann dafür super viel. Und wenn wir den ganzen Tag im Defizit sind, kann das natürlich auch dazu führen, dass wir dann abends insbesondere zu hochkalorischen oder eher ungesunden Lebensmitteln greifen, um dieses Defizit auszugleichen. Und was mir da geholfen hat, wo dieses Gedanken im Beispiel auch eigentlich herkam mit dem Tisch, ist, sich morgens schon vorzustellen, beziehungsweise abends, man macht es erst abends rückwirkend, was habe ich heute gegessen? Und war das, was ich gegessen habe, wirklich eine gesunde und liebevolle Entscheidung mir und meinem Körper gegenüber? Und wenn da vielleicht morgens abends auf dem Tisch, wenn du so rückwirkend siehst, was du draufgestellt hast, und du hast irgendwie morgens nur einen Knoblauch draufgestellt und hast dann, weil irgendwie keine Zeit zum Frühstücken war, und mittags hast du dann eine 5-Minuten-Terrine gegessen und abends, weil du so erschöpft bist, weil du auch dich so schlecht um dich und deinen Körper gekümmert hast, reicht es dann irgendwie nur noch bei McDonald's vorbeizufahren. Dann steht halt abends auf deinem Tisch ein Knoppers, eine 5-Minuten-Terrine und ein Happy Meal mit was auch immer. Und die Frage ist, wenn du dir das anschaust, würdest du dieses Essen einer Person empfehlen, die du liebst und von der du dir wünschst, dass sie sich gesund und liebevoll ernährt? Und so habe ich angefangen, Bewusstsein für mein Essen zu entwickeln. Also, dass ich mich wirklich zurückgeblickt habe. Und wenn er da teilweise ganz am Anfang auf meinem Essproblem einfach gefühlt nur ein Glas Essiggurken stand, war natürlich, nee, wenn ich auf diesen Tisch blicke, würde ich nicht, dass meine liebsten Personen das essen. Und wie würde ich diesen Tisch dekorieren für Menschen, den ich liebe? Und so gehe ich jetzt aber proaktiv bewusst in die Tage. Also ich plane meine Woche mit meinem Essen vor tatsächlich, damit ich vorkochen kann. Und damit ich auch an vollen Tagen oder an vollen Wochen, wie jetzt der Buffet-Woche, nicht eben da reinkomme, dass ich einfach irgendwelche ungesunden Sachen unbewusst auf meinen Tisch schmeiße, sondern dass ich ganz bewusst weiß, okay, Montag, Dienstag esse ich das, ich komme dann für 2 Tage vor, Mittwoch, Donnerstag das, Freitag, Samstag das und sonntags kann ich mich dann nochmal wirklich austoben und gucken, was ich wirklich essen möchte. Und dieses Bild, sich wirklich zu fragen, was stelle ich mir auf den Tisch und das wie mental vorzubereiten, das bringt für mich ein ganz anderes Bewusstsein in meine Ernährungsentscheidung. Da werde ich jetzt auch noch mehr auf Zucker achten. Das hatte ich nämlich noch nicht so präsent auf dem Schirm. Und als wir dann aufgehört haben zu kochen, ich erstmal so gegangen habe, geguckt, oh krass, da ist Zucker drin, ja, oder? Okay, so ein Pack, meine Baustelle habe ich auf jeden Fall auch noch. Aber so entwickelt man so ein bewusstes Gefühl und fragt sich auch, ist das, was ich esse, im Einklang mit meinen Werten? Ist das gesund für mich? Denn wir fragen uns ganz oft, wie kann es mir mental besser gehen? Wie kann es mir in meiner Stimmung besser gehen? Aber Mindset und Körper, also deine Gedanken, dein Verhalten, dein Körper, das ist alles in Wechselwirkung. Und manchmal wird ein Stimmungstief auch einfach dadurch ausgelöst, dass wir dehydriert sind, dass wir uns falsch ernähren, dass wir Nährstoffmangel haben, dass wir zu wenig geschlafen haben. Und deswegen ist für mich Persönlichkeitsentwicklung 50% Mindset, und das wird total hochgelobt in unserer Persönlichkeitsentwicklung, Babel, aber auch 50% Körper, Ernährung, Wasser, Bewegung, Schlaf, wie gehe ich auch mit mir um, welche Produkte pflegen auch meinen Körper. Und das ist, finde ich, ein Teil, weswegen ich deine Arbeit auch so toll finde, der in der Persönlichkeitsentwicklungsszene noch viel zu klein gehalten wird. Und wie gesagt, Körper und Geist sind in Wechselwirkung und wir dürfen auf beides achten, um gesund zu sein.
Oh, Michi, ich bin gerade, also du hast es gerade so schön zusammengefasst, wie, glaube ich, noch niemand. Du hast dieses gerade auf so einen krassen Punkt gebracht und ich finde auch so schön, was du gesagt hast, das ist wirklich bemerkenswert, was du gesagt hast, was würdest du jemandem, den du liebst, zu essen geben? Das finde ich total krass. Wie hast du das, du musst da gar nicht jetzt ganz nah drauf eingehen, aber wie hast du diesen Frame geschafft, dass, weil du ernährst dich ja groß, also außer jetzt vielleicht der Eipro, wo ein bisschen, aber sonst, du kochst ja immer frisch und selber und da ist eigentlich dann kein Shit drin, keine Konservierungsstoffe und eigentlich auch keine Industriezucker, ne, wenn du alles selber machst. Aber wie hast du das geschafft? Also wie hat Michi, die, finde ich, du bist unglaublich, ich empfinde dich als unglaublich diszipliniert und vor allen Dingen empfinde ich dich so, dass du Wege findest für dein Gehirn, dass du Dinge machst. Also wie dieses, was will ich auf dem Tisch? Du kannst dir so gute Gedanken bauen, dass du Dinge gut schaffst. Das, finde ich, ist eine richtige, krasse Fähigkeit, weil darum geht's. Und wie hast du das gemacht, dass du das verändert hast?
Ja, das Spannende ist, ich dachte super lange, dass ich undiszipliniert bin.
Echt, Mann?
Ja, und ich hatte auch ganz lange, war ich so jemand von der Sorte, ich gehe morgen laufen und ich bin nicht laufen gegangen. Ich war ganz lange jemand von der Sorte, ich möchte jetzt gesund ernähren und ich mache das nicht. Und mein erstes Problem ist tatsächlich so, es gab eine Zeit, und das so ab und zu Runden von 16 bis 20 recht tief drin, von 20 bis 24 auf so einem stabilen Level, aber das war halt kein gesundes Essen, noch weit weg. Und durch mein Studium der Philosophie, durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung und vor allem durch die Beziehung, die ich zu mir selbst entwickelt habe, war es für mich, blöd gesagt, gar nicht mehr tragbar, an einem Essproblem festzuhalten, weil ich ja eine gesunde, liebevolle Beziehung zu mir führen wollte. Da kam dann viel eher die Frage raus und auch hindurch? Warum halte ich daran fest? Warum habe ich eine Coping-Strategie? Etwas, was ich tue, was nicht gesund für mich ist? Welchen kurzfristigen Nutzen hat das für mich und welche langfristigen Folgen? Und es ist ganz oft so, dass wir Strategien im Leben entwickelt haben, die eine kurzfristige Erleichterung geben. Also wir fallen in Stimmungstief. Also uns geht es uns gerade nicht gut. Wir haben den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen. Wir haben viel zu wenig getrunken. Wir sind abends super schlecht drauf. Und dann wissen wir, boah, es geht mir jetzt direkt viel besser, wenn ich eine Tüte Chips esse. Oder Gummibärchen. Oder ein Album mit ganz viel Zucker. Und du wirst ja jetzt schon sagen, Halleluja. Aber gerade in so entscheidenden Augenblicken entscheiden sich ganz viele Menschen für kurzfristige Erleichterungen als für langfristige Veränderungen. Und das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht. Und da hat auch mein Essproblem lange hintergesteckt. Also zum einen das Thema Kontrolle, aber auch kurzfristige Erleichterung. Ich habe die Kontrolle über alles, um mich langfristig gar nicht im Blick zu haben, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper und habe ich mein Leben wirklich unter Kontrolle, wenn ich mich selbst kaputt mache. Und eine Sache, die für mich da ein absoluter Augenöffner war, und da haben wir drüber gesprochen, war mein Philosophiestudium, das Seminar, die 7 Todsünden. Ich habe da drin gesessen und ich dachte einfach nur, warum hat mir das noch niemand gesagt? Warum hat mir noch niemand gesagt, dass die 7 Todsünden Teil meines Lebens sind? Und was das überhaupt ist, was das mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Denn in diesem Seminar ging es um die Tugendethik. Und für alle, die nicht wissen, was die Tugendethik ist, es gibt 3 relativ große philosophische Strömungen. In der Deontologie geht es darum, zu gucken, ob eine Handlung richtig oder falsch ist, moralisch gesehen. Also du darfst lügen oder du darfst nicht lügen. Im Konsequenzialismus geht es immer um die Folgen. Wir entscheiden also so, wie die Folgen bestmöglich sind. Und in der Tugendethik geht es um einen vorzüglichen Charakter. Wo ist der Unterschied, wenn jetzt, keine Ahnung, wir das Thema Beispiel Lügen holen würden? Wenn wir sagen würden, du darfst niemals lügen, dann gehen wir zurück in die NS-Zeit. Und wenn du dann wirklich Flüchtlinge bei dir zu Hause hattest, hättest du laut der Deontologie nicht lügen dürfen, weil Lügen ist ja falsch. Gehen wir in den Konsequenzialismus, der schaut immer nur auf die Folgen. Sind wir jetzt aber in der Greenwashing-Welt, ist es nicht besonders cool, wenn große Industriekonzerne zwar viel spenden können als Folge der Weg zu diesem Geld, aber über das Ausbeuten von Natur, Mensch und Tier ist. Und die Tugendethik, die fragt sich immer aus dem Individuum heraus, kontextabhängig. Was ist hier eine tugendhafte Entscheidung? Und Tugenden sind dann sowas wie Fairness, Mut, Weisheit, Gerechtigkeit. Das heißt, es geht weder darum, dass Lügen immer richtig oder falsch ist oder dass die Folgen immer das Beste sind. Manchmal ist es auch richtig, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht schlechte Folgen für uns hat, weil sie für einen Wert einsteht. Nein zu Chancen zu sagen, weil unsere Werte mit dieser Chance eben nicht gelebt werden. Und das war was, wovon ich mich so angesprochen gefühlt habe. Und deswegen habe ich so gedacht, boah, Tugendethik, da will ich mehr wählen. Bin so in diesem Seminar die 7 Todsünden gelandet. Und die 7 Todsünden sind Charaktereigenschaften, die dafür sorgen, dass wir unseren instabilen Selbstwert schützen durch die verschiedensten Dinge, indem wir andere klein oder uns selbst groß machen, indem wir uns Materialismus anhäufen, indem wir Kontrolle auch haben und halten. Und für mich war das Kontrollthema ganz, ganz, ganz groß. Und Kontrolle über das Essen hat für mich natürlich auch irgendwie bedeutet, mein Leben kontrollieren zu können. Und für alle, die sich jetzt fragen, hast du beim letzten Mal gefragt, was sind denn die 7 Todsünden überhaupt? Oh Gott, ich könnte damit 3 Jahre nur darüber sprechen.
Das ist so ein geiles Thema, wirklich, Michi. Du machst, also ich finde, du erklärst es. Ich sitze hier wirklich wie so ein Kind, was vorgelesen bekommt, weil du das so schön auch erklärst.
Ich habe auch irgendwann, halte ich eine Greater-Rede auf der großen Bühne und spiele als Intro den SpongeBob-Trailer ein.
Das ist ein geiles Thema, wirklich
mich. Ja, ich habe schon auch so gedacht, muss ich so immer wirklich selbstwert halten, schon gesagt, stehst auf der großen Bühne, alle erwarten was und das Erste, was irgendwie kommt, wer wurde da einer noch ganz viel mehr, SpongeBob-Kopf und der ganze Saal bist du irgendwie nicht. Ist das jetzt ein Bug? Ist das ein Fehler? Sollte das wirklich eingeblendet werden? Aber du merkst schon, wir reden jetzt über SpongeBob Schwammkopf, denn SpongeBob Schwammkopf basiert tatsächlich auf den 7 Todsünden. Also für alle, die es nicht geguckt haben und einmal dachten, das wäre Schwachsinn, wenn die Kinder das gucken. Es hat einen moralischen und philosophischen Tiefgang. Und zwar steht jeder der Hauptcharaktere von SpongeBob für eine Todsünde. Und die Probleme, die jeder dieser Hauptcharaktere hat, reflektiert die Probleme, die man auch selbst im Leben hat, wenn man eben an diesen Charaktereigenschaften festhält. Und wir haben zum einen angefangen bei SpongeBob die Wollust. Und ich weiß, dass Wollust häufig sexuell gedacht wird. Und das kann man auch sexuell denken im Falle von Menschen, die halt extremst viele Sexualpartner haben. Wir gehen jetzt auf den typischen Partygänger oder die typische Partygängerin, die sich immer wieder Selbstwert und Bestätigung holt dafür, dass sie jemanden abends abschleppen kann. Derjenige, der also wollüstig ist, instrumentalisiert das Gegenüber, um Anerkennung zu erhalten. Eine ganz moderne Form von Wollust ist aber einfach das Helfersyndrom. Menschen, die anderen helfen, um dafür anerkannt zu werden. Menschen, die anderen ein gutes Gefühl geben, um dieses Danke zu hören, diese Bestätigung zu bekommen, um für andere wichtig zu sein. Denn ganz viele Menschen helfen anderen nicht, um zu helfen, sondern sie helfen anderen, um sich durch das Helfen eine sinnvolle Aufgabe zu haben, um sich daran wichtig und wertvoll zu fühlen. Was aber passiert, wenn wir unseren Selbstwert so sehr davon abhängig machen, ob wir Anerkennung und Liebe von anderen bekommen, ist, dass wir natürlich emotional abhängig sind. Und da gibt es dann diese SpongeBob-Folge, wo SpongeBob wirklich in jedem Haus von Bikini Bottom klingelt, um irgendwie Anerkennung für irgendwas zu haben, was er macht, und am Ende total depressiv in seiner Ananas sitzt, weil er keine Liebe bekommen hat, weil er aus sich heraus sich aber nicht anerkennen und lieben kann. Das heißt, wir haben einmal SpongeBob. Dann haben wir Thaddäus. Thaddäus ist immer dieser total zornige Tentakel. Wie sagt man? Tintenfisch? Octopus? Und Thaddäus ist ja immer so schnell gereizt, so schnell genervt, so schnell zornig und unfreundlich. Man kennt diese Folge, ich habe viel SpongeBob danach geguckt, Leute, wo er seine Klarinettenstunde hat und draußen fährt die Müllabfuhr raus, stört seine Klarinettenstunde und er rastet halt einfach aus. Zornige Menschen sind wahnsinnig egozentrisch und nehmen alles persönlich. Das sind die Menschen, wo wir vielleicht auch Angst haben, abzusagen, wenn es, und wenn wir wirklich krank sind und wir denken so, Gott, ich kann dieser Freundin nicht absagen, weil die ist dann immer total genervt oder wütend oder passiv-aggressiv. Und auch diese passive Aggressivität schwingt bei vielen zornigen Menschen mit. Warum? Sie nehmen alles persönlich. Die Umwelt ist ihr Selbstwert. Also alles, was um sie herum passiert und was nicht so ist, wie sie es sich wünschen, nehmen sie persönlich und sagen, wenn ich dieser ganzen Welt noch wichtig wäre, würden die doch mehr auf mich achten. Und so geht Thaddäus durchs Leben. Und dadurch, dass er alles persönlich nimmt, wird es natürlich schwer, weil die Müllabfuhr fährt für den Müll und nicht für Thaddäus seine Klarinettenschwunde. Aber egozentrische und zornige Menschen sehen das nicht. Das dritte ist Hochmut, Sandy, das Eichhörnchen, das unter Wasser lebt. Und sie verkörpert ein Säugetier unter Wasser, gibt es natürlich mit Wal und Delfin und auch zum Beispiel Seekuh, aber Eichhörnchen leben normalerweise nicht unter Wasser. Und das zeigt schon, sie ist sehr ambitioniert, was ja eigentlich gut ist. Wenn wir aber aus einem fragilen Selbstwert heraus ambitioniert sind, dann entsteht Hochmut. Und das erkennt man bei Sandy immer daran, dass wenn der kleine SpongeBob sie unter Wasser besucht und von seinen Erfolgen erzählt, dass Sandy SpongeBob immer klein macht und von ihren Erfolgen erzählt. Das heißt, hochmütige Menschen leben vor allem in diesem Leistungsgedanken. Wenn ich viel leiste, wenn ich viel erreiche, bin ich gut und wichtig und wertvoll. Aber auch davon, andere klein zu machen. Das ist auch, wenn wir einen ganz schlimmen Tag hatten. Also keine Ahnung, wir hatten einen schlimmen Tag und wir kommen heim und sagen vielleicht dem Partner oder der Partnerin, boah, ich hatte so einen anstrengenden Tag, ich habe 8 Stunden gearbeitet, mir geht es gerade wirklich nicht gut. Dann möchte das Gegenüber ja einfach erstmal Empathie und in den Arm genommen werden. Und Menschen dann sagen, boah, ich habe heute aber 10 Stunden gearbeitet, ich bin noch viel müder als du. Das sind so die sich immer messen müssen, die das, was du machst, immer kleinreden müssen, die deine Gefühle immer reden müssen, denen geht's immer schlechter, die sind immer besser, die sind immer in irgendeinem Extrem, egal was du dem erzählst. Selbst wenn du sagst, meine Katze ist gestorben, dann kommt, ja, meine Katze ist vor 3 Jahren auch gestorben, das war sogar noch viel schlimmer. Also Hochmut ist nicht nur über Leistung, sondern wirklich auch über das Extrem, über Extremen, über die wir immer das Gefühl haben, bei uns ist es mehr, sei es besser, aber auch schlimmer. Dann habt ihr Patrick, den Seestern, der unter seinem Steinchen liegt und nichts macht, außer vor sich hin vegetieren. Der sitzt ja da und der sitzt immer nur an seinem Sessel und schaut ins Fernsehen. Und das kommt bei Patrick zum einen daraus, dass er halt nichts hat, was ihn im Leben begeistert. Aber es gibt auch die Folge, wo Patrick etwas tun soll und er Angst hat zu versagen. Also Trägheit. Patrick spiegelt die Trägheit wieder und die kommt daher, dass wir Angst haben, dass wenn wir losgehen, dass wir scheitern, also dass unser Selbstwert dann komplett zerbrechen könnte, wenn wir losgehen, aber auch wirklich einfach dadurch, dass uns nichts begeistert, weil wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Patrick hat ja nicht mal Sprache, um sich zu artikulieren. Man merkt, ihm fehlt die komplette Klarheit darüber, wer ist er, was will er, und immer wenn er diesem was will ich vielleicht näher kommt, merkt man, dass er total unsicher wird und zurück in seinen Stein rennt. Das heißt, alle, die irgendwie auf Schieberitis haben, die abends am Handy hängen, lieber rumscrollen, anstatt für sich loszugehen, da ist die Trägheit gefragt und wir erkennen den Patrick. Dann haben wir Plankton, Neid, auch eine ganz, ganz, ganz wichtige oder eine ganz aktive Todsünde, dass wir andere Menschen um das beneiden, was sie haben. Das sieht man beim Plankton dran, er wohnt im Abfalleimer, der läuft nicht, die krosse Krabbe, da wird ganz viel Geld gemacht, ganz viele Kunden gehen dahin. Er schaut also immer auf den Erfolg anderer und ist darauf neidisch. Plankton ist aber auch so, dass er versucht, den Erfolg anderer zu zerstören. Wenn unser Selbstwert so fragil ist, dass wir uns nicht zutrauen, diesen Erfolg selbst zu erreichen, dann gehen wir darin über, den Erfolg anderer zu zerstören, weil wir es nicht ertragen können, dass andere besser sind. Gehen wir in die krosse Krabbe, da haben wir Mr. Krabs, der immer seine Scheinchen zählt. Und da haben wir die Gier, also Menschen, die wirklich ihren Selbstwert von Materialismus abhängig machen. Es gibt einen Unterschied davon, seinen Selbstwert von Erfolg, Leistung, Hochmut, Anerkennung abhängig zu machen oder von Materialismus. Beides kann natürlich aber auch Hand in Hand gehen. Bei Mr. Krabs ist es so, je mehr ich besitze, desto sicherer bin ich. Und die Materialisten, die Krabben, die Mr. Krabs, die bauen sich ganz viel Besitz auf, hinter dem sie ihren Selbstwert verstecken. Das sind die Leute, die ganz große Autos fahren und sich hinter diesem, was sie tun, was sie fahren, was sie haben, verstecken. Und die auch immer sagen, diese Riester-Rentenwerbung, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Auch der Partner kann tatsächlich als Besitz angesehen werden und instrumentalisiert werden. Das heißt, viele werten sich auch über einen Partner auf. Sehen wir auch zum Beispiel bei jetzt ganz platt und stereotyp gesagt, bei wirklich materialistisch sehr erfolgreichen Männern beispielsweise, wo man aber genau sieht, die tun für sich überhaupt nichts. Sie sehen auch teilweise wirklich, man sieht den an, die pflegen sich nicht, haben aber hochattraktive Frauen, die über Frau, über Haus, über Auto ihren Selbstwert stabilisieren und sich dahinter verstecken. Und das gibt denen Sicherheit. Und wenn das natürlich einbricht oder wenn jemand da dran geht, dann können die auch hochaggressiv werden. Also das merkt man ja auch, dass wenn die Menschen dann irgendwie Geld verlieren oder wenn man etwas von denen haben will, dass sie direkt das Gefühl haben, jemand will was von mir, das geht nicht, weil dann nimmt jemand mir einen Teil weg, weil alles, was ich habe, so viel wert bin ich ja. Und deswegen geben die auch gerne damit an. Und das Letzte, und darüber haben wir gesprochen, warum das auch so spannend für dich war, das Thema ist...
Gut, du das erklärst, wirklich. Ich freue mich, dass du das auch so... Ich finde, du erklärst es sogar noch viel besser als letztes Mal. Also vielleicht kann es alles nix sein, dass es nicht aufgenommen hat. Ich bin so richtig... Ich liebe das, wie du das erklärst.
Ja. Ich lese aber auch... Thema. Ich denke mir so, warum weiß das niemand? Weil das ist ja ganz klar. Und ich denke mir immer, Leute, eigentlich ist das so leicht mit unserem Selbstwert. Gucken wir einfach ein bisschen SpongeBob. Naja, ich manifestiere die Creator-Rede mit SpongeBob-Intro und sehe es dann schon so ganz groß, wie alle irgendwie psychologische Statistiken den ganzen Tag gezeigt haben. Und ich komme so um die Ecke so, hier ist SpongeBob.
Geil, dann passiert es auch, Michi. Dann, wenn du das schon sehen kannst, wer hat das nochmal gesagt? Ich weiß nicht. Irgendeiner hat doch, ich lese gerade so ein Buch, wo der auch gesagt hat, wenn du es sehen kannst, kann es passieren oder so. Ich habe so ein cooles Zitat. Aber erzähl bitte Völlerei, weil eigentlich kamen wir darauf, bei Völlerei, und du hast es so spannend mit dieser Sucht, mit dem Suchtprinzip erklärt.
Ja, und Völlerei ist im Prinzip Gary, die Schnecke. Und die Schnecke ist eigentlich eher unscheinbar, und Völlerei ist auch eine der eher unscheinbaren Todsünden. Also es ist jetzt so, dass man charakterlich ja bei Hochmut sehr schnell merkt, ob einem jemand unsympathisch ist. Es ist auch so, dass man bei Zorn sehr schnell merkt, ob Menschen immer schnell aggressiv oder gereizt sind. Auch wenn Menschen die ganze Zeit nach Anerkennung streben, merken wir das auch. Aber Völlerei ist eine Todsünde, die man sehr mit sich selbst ausmacht. Ja, dafür brauchst du relativ eigentlich keine andere, weil es da wirklich um den Konsum geht, also um den Konsum von Dingen. Und das sehen wir bei Gary die Schnecke in der Folge mit Fräulein Flauschig. Normalerweise reguliert SpongeBob natürlich Garys Futter, also seine Hausschnecke. Aber Gary ist immer auf der Suche nach mehr Futter, mehr Futter. Bei mehr Futter gleich mehr Liebe. Essen ist ja auch wahnsinnig hormonell bedingt. Also das, was wir essen, löst ja etwas und chemische Prozesse in unserem Körper aus. Und es gibt diese Folge, wo Gary einfach so viel frisst, dass ihm all seine kleinen Schneckenhäuser platzen und es kein Schneckenhaus mehr gibt, was ihm passt. Und das ist einfach eine der Todsünden, die auch langfristig dafür sorgen, dass es uns körperlich nicht gut geht. Also die wahnsinnig auf die Stimmung schlagen. Während anderes viel auch im Außen ist, schlägt die Füllerei viel auf die Stimmung, weil sie unsere Bewegung einschränkt, weil sie uns auch abhängig macht natürlich davon, etwas zu bekommen, weil das wirst du auch wissen. Ich bin jetzt nicht so tief im Zucker drin, aber man kennt das, wenn man, je mehr Zucker man isst, desto mehr Verlangen hat man auch nach Zucker und je weniger man isst, desto weniger. Und ganz viele Menschen in der heutigen Gesellschaft sind deswegen eben abhängig von Konsumgütern. Also Alkohol ist irgendwas, was relativ präsent ist und Drogen vielleicht auch und vielleicht Schoki auch, aber Zucker und diese versteckten Güter, das ist eben auch was, womit wir uns regulieren und womit wir, um wieder auf die Stimmung zurückzukehren, kurzfristig etwas tun, aber langfristig nicht im Blick haben, wie es uns damit geht. Und das ist es, was bei allen Todsünden dieses große Problem ist. Es geht um diese kurzfristige Erleichterung, das kurzfristige Unterdrücken eines Gefühls, dieses Gefühls, durch eine gewisse Art und Weise nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, nicht wichtig zu sein. Aber all diese Glaubenssätze, egal wie wir es formulieren, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht hübsch, die spielen ja alle im Prinzip auf unser Ich Bin ab. Und unser Ich Bin ist im Kern der Selbstwert. Und deswegen ist Ernährung auch so ein krasses Selbstwertthema auch für mich in meinem Leben gewesen und wird jetzt nochmal mehr. Ich werde jetzt einen anderen Eindruck kaufen. Weil eine Ernährung auch ein Zeichen an uns ist. Wer bin ich? Wie möchte ich mit mir umgehen? Und mehr Einfluss darauf hat, als wir denken. Also die Philosophen schon vor 1000 Jahren haben ja alleine der Ernährung eine komplette Todsünde gewidmet, was einfach zeigt, wie viel Einfluss Ernährung auf unseren Charakter, unser Verhalten und auch unsere Vitalität hat.
Ja, oh Michi, ich habe Gänsehaut, wie du das hier erzählst. Ich finde das wirklich, also wirklich beeindruckend. Genauso ist es. Und das ist spannend, weil du hast jetzt für mich auch nochmal so ein Thema aufgemacht, was mir auch gar nicht so klar war. Also ich habe zwar in meinem Podcast gesagt, dass es alles ist, wie du mit dir umgehst, wie du mit dir bist, was du nicht reintust, was du erlaubst, was du nicht reintust, ne, wie du dann nicht nur die Etiketten liest, sondern irgendwann liest du auch die Menschen und überlegst, okay, will ich das in mir haben? Und was macht das für Hormone? Und ne, das hast du gerade super, also Chapeau, dass du auch das weißt, dass es, also Ernährung macht komplett, wie wir uns fühlen und auch, was wir uns zutrauen, ob wir mutig sind, das ist krass, weil gerade in diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema ist mir das total aufgefallen, dass wir total viel immer im Kopf sind und Mindset und ich finde das super, ich liebe das, ich lese alle solche Bücher, aber dass du erstmal diese Gedanken bekommen kannst, weil du nicht diesen ganzen Shit hast im Körper und auch nicht diesen Vernebelungszucker, irgendwie gibt's da nichts drüber, habe ich den Eindruck, ich weiß auch nicht und deswegen kam jetzt dieser Podcast, weil alle haben immer diesen Abnehmaspekt und das verstehe ich und wir haben schöne Raute und nehmen ab, aber ich finde gerade dieser Geistesaspekt und ich finde total tough, wie du den gerade gegriffen hast, also wie du, das hast du so gegriffen, Wahnsinn, bist du da selber jetzt, weil ich habe da richtig lang für gebraucht, du hast es jetzt direkt so, zack, genauso ist es.
Also es war halt einfach ein Prozess, aber ich finde, wenn man sich halt langfristig eine Freundschaft zu sich selbst aufbauen will, kommt man halt nicht um das Thema Ernährung rum und der Körper ist das, was dich durchs Leben trägt und du darfst dir deinen Körper einfach wirklich vorstellen wie eine Fabrik und wenn du etwas manifestieren möchtest, um auch da reinzukommen, aber du belastest die Fabrik so sehr mit Alltagsaufgaben, dann wird die Manifestationsmaschine gar nicht erst angestellt. Und als mir das halt einfach bewusst wurde, ich finde, das merkst du ja auch an der Verdauung und alles, was du isst, welchen Einfluss das hat, welche Dinge dir gut tun, weniger gut tun. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, hey, wenn ich was Großes im Leben erreichen möchte, dann sollte ich doch ein ganzheitliches Konzept für mich fahren, wie es mir maximal gut geht und wie ich gesund und liebevoll mit mir bin. Und so kam der Körper immer mehr hinzu. Aber ich habe mich natürlich mehr mit dem Thema befasst, weil ich aus einem ganz anderen Tiefpunkt komme. Also jemand, der vielleicht nie mit Essen Thema hat und das jetzt erstmal ins Bewusstsein bringt, der hat einen ganz anderen Weg. Ich hatte Essen super bewusst. Ich war mit 17 Jahren so, weiß nicht, konnte ich dir alle Kalorien von allem Möglichen nennen, weil es für mich ja so prägend und wichtig damals in meiner wirklich magersüchtigen Phase war. Das heißt, das Bewusstsein für Essen war da, aber ich durfte die Art und die Perspektive schiffen und dieses Wissen, was ich schon über Essen habe und vielleicht Inhaltsstoffe und was, wie man vielleicht abnehmen kann oder auch nicht abnehmen kann, weil Hungern ist da auch echt nicht der beste Weg und vor allem nicht der gesunde Weg und auch nicht der Weg zu einem gesunden Körper, finde ich wichtig. Aber mir wurde darüber auch bewusst, wie viel wir eigentlich in dieser Gesellschaft verbreiten, was überhaupt nicht gesund ist. Und dass ich dieses ganze Ungesunde vor allem dem Körper gegenüber konsumiert habe. Es ist egal, ob es darum geht, wie Frauenkörper dargestellt werden. Es ist egal, ob wir uns Frauenzeitschriften essen oder was auch immer anschauen. Werbung wird vor allem für ungesunde Lebensmittel gemacht, weil die sich irgendwie leisten können, weil die wissen, Essen ist Emotion, Hunger ist ein Gefühl und kein Sollwert. Das müssen wir halt verstehen. Das ist nicht, dass es ein Sollwert ist. Wir haben Hunger, der Magen ist super, wir hören auf zu essen. Hunger ist ein Gefühl. Und das hat mir einfach geholfen zu verstehen, Hunger hat deswegen auch was mit meinem Gefühl zu tun. Und da kam das her, aus diesem Wissen, so wie ich mit mir und meinem Körper umgehe, werde ich nicht in der Lage sein, diese Vision zu umzusetzen und dafür loszugehen. Also was kann ich tun? Welche Beziehung brauche ich nicht nur zu meinem Geist, sondern auch zu meinem Körper, um diesen Weg gehen zu können? Weil du kannst mit dem besten Mindset einen Berg besteigen wollen, wenn du auf dem Weg nur Scheiße ist oder gar nichts ist, in meinem Fall, wirst du halt nicht hochkommen. Ja. Und deswegen ist es A und O, es ist gleichwertig. Und damit wurde das für mich auch so wichtig. Und ich kann halt auch einfach nur sagen, je besser und je gesünder du dich ernährst, desto mehr Energie hast du. Also es ist die Mindset-Arbeit, aber es ist auch das Zusammenspiel mit deinem Körper und diesen Körper zu wertschätzen. Weil ganz ehrlich, das ist eigentlich voll der Lottogewinn. Also ich sag immer, mein Körper ist ein Lottogewinn, weil jetzt auch auf biologischer Ebene, wie viele Dinge passieren mussten, dass ich diesen Körper habe und wie viel auch im Entwicklungsprozess schief gehen kann. Also einen relativ gesunden Körper zu haben oder einen funktional, einen mobil gesunden oder halbwegs gesunden Körper zu haben, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk. Und ich denke mir, wir alle putzen unsere neuen Autos. Ich habe jetzt kein Auto, aber ich sehe die ganze Zeit Leute an der Tankstelle ihre Autos polieren und ich denke mir, wie wäre es, wenn du einfach mal deinen Körper polierst, der aus was du nicht, was du hast. Ich sage immer, der Körper ist ein geiles Gerät. Ich sage immer, das ist das Gerät, was du pflegen sollst. Hiermit zur Inventur gehen, hiermit polieren, hier reinigen, hier gucken, hier Schuhe und Füße abklopfen, hier überlegen, was du reinholst. Dann ist Auto auch noch cool. Aber dein Auto fährt 20 Jahre, wenn du Glück hast. Dein Körper soll im besten Fall 90 fahren. Also,
ja.
Fokus ist alles.
Ja. Oh, Michi, das war jetzt richtig schön, dass es nicht geklappt hat letztes Mal. Muss ich sagen, du hast es so, also ich bin so glücklich jetzt gerade, wie du auch mich selber nochmal auch irgendwie so ein Stück weit, du hast mir das jetzt auch, mir auch nochmal so richtig klar gemacht, noch mehr. Und ich finde, krass, also ich finde Wahnsinn, wie reflektiert du bist.
Ja.
Wahnsinn. Also Chapeau dafür, wirklich. Riesen-Chapeau.
Ich bin ein guter Philosophiedozent, muss ich jetzt gestehen.
Hast du gesagt, wo war er? Er ist jetzt in Heidelberg.
Er ist jetzt in Heidelberg, ein junger Philosophiedozent. Für alle, die jetzt herausfinden wollen, wer es ist, kriegen wir bestimmt ganz schnell raus, auch vorher. Ja, wahnsinnig intelligenter, junger Mann mit einer sehr großen, weiten Perspektive. Also wir hatten wirklich im Studium, wir hatten Abtreibung, wir hatten KI, wir hatten Prostitution, wir hatten ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen. Und wir haben uns immer gefragt, was macht das mit uns als Mensch? Also auch, er hat ganz viel im Bereich der Prostitution geforscht und hat auch einen Artikel darüber verfasst, wie Prostitution eigentlich Zwischenmenschlichkeit, also Sexualität als solches zerstört. Und ich habe ja auch bei ihm meine Bachelorarbeit dann geschrieben über Liebe. Und ich habe halt darüber geschrieben, wie eine falsche Konzeption von Liebe und wie das Missbrauchen des eigenen Partners für einen erhöhten Selbstwert einmal zu dem Scheitern von Liebe führt, aber dass das eigentlich total der Standard ist. Also wenn wir uns moderne Filme anschauen, wenn wir uns Bücher anschauen, wenn wir uns Insta-Couples anschauen, die wir alle verfolgen, wie wenig Tugendhaftigkeit da gelebt wird. Und die Haupttugend für eine funktionierende Beziehung ist Respekt. Und das vergessen wir. Und wir wissen alle auch gar nicht mehr, was Respekt ist. Wir denken, Respekt ist ausreden lassen. Wir denken, Respekt ist irgendwie, weiß ich nicht, höflich miteinander sein. Respekt bedeutet per se, per Definition, dem Gegenüber einen Selbstzweck zuzuordnen, dass dieser Mensch da ist, um sich zu verwirklichen. Und das machen die wenigsten heutzutage noch in Beziehung. Die meisten machen ihren Partner für ihr Glück, für ihre Emotionalität, für ihren Selbstwert verantwortlich und verlieren damit den Respekt, weil der Partner wird zum Fremdzweck, damit es mir besser geht. Bin zum Fremdzweck, damit ich mich wertvoller fühle. Bin zum Fremdzweck für, um mein eigener Punching Ball zu sein, weil ich meine Wut woanders nicht rauslassen kann oder meinen Charakter nicht ausgeprägt habe. Und das ist was, was wir, was ich über dieses Studium auch von ihm in der Argumentation und der Pflichtweise lernen durfte. Und deswegen kann ich auch nur sagen, wenn du dich von irgendeiner dieser Todsünden angesprochen gefühlt hast, dich einfach nochmal mit dir und deinem Selbstwert zu befassen, denn das war für mich der größte Gamechanger im Leben, da an mir zu arbeiten, das Ganze vom Geist auf den Körper zu übertragen und dann noch zu sehen, es in Beziehung, es im Beruf zu nehmen. Und gerade in Beziehung war ich früher jemand, ich war entweder das Objekt für den anderen oder ich habe andere zum Objekt gemacht. Das heißt, entweder in meiner ersten Beziehung war ich gefühlt, weiß ich nicht, kennt man doch, dieses Chamäleon fürs Gegenüber. Ich habe alle Farben angelegt, die mein allererster Partner wollte. Und ihn angehimmelt und seinen Selbstwert gesteigert durch Anhimmelung und Liebesgedichte und was auch immer. Und ich bin für diesen Partner, das kann man gar nicht sagen, so emotional abhängig gewesen, dass ich da wirklich 12 Kilometer zu ihm gewandert bin zu Fuß, wenn er irgendwie mehr Bestätigung braucht. Und ich kann das heute, denke ich mir, wenn ich die heute mir jemand schreiben würde, wenn du mich liebst, kommst du jetzt zu mir und ich würde jemanden nachts 12 Kilometer durch den Wald laufen lassen, wenn ich mir denke, nee, wenn ich dich liebe, dann lasse ich dich heute Nacht gut schlafen. Aber diese ganzen Shit-Momente haben mir auch wirklich gezeigt, was ist Liebe wirklich? Was ist Ernährung wirklich? Was ist Körperliebe auch wirklich? Was ist ein guter Charakter, ein vorzüglicher, ein tugendhafter Charakter wirklich? Und erstmal zu verstehen, was ist das per Definition, kann man auch sagen, ist so der erste Step, um dann in die Umsetzung zu kommen. Weil wenn es einfach gar nicht klar ist, worum es geht, dann ist es auch super schwer, das umzusetzen. Weil wir sagen alle Selbstwert, wir reden alle von Respekt, Liebe. Aber wer weiß denn wirklich, wer kann in einem Satz auf den Punkt bringen, was es ist? Und solange du das nicht kannst, hast du nicht verstanden, was es ist.
Power-Talk. Ich finde es so schön. Also Wahnsinn. Also wie weise, was du hier alles gerade mal so in, weiß nicht, du musst ja eigentlich gleich raus, 45 Minuten.
Ich habe mal löschen nebenbei getippt, dass sie dem Termin nach dir Bescheid sagt, dass ich mich 5 Minütchen verspäte. Weil ich habe gesehen, als ich schon mit den Tugenden fertig war, dass das sehr eng wird. Also sie ist da, sie hat Bescheid gegeben im Nachfolgetermin, falls es 5 Minuten länger also, oder die werden sich dann auch sonst Puffer, also die haben auch nochmal 15 Minuten mehr. Da habe ich dann wieder die Pufferzeiten eingeplant für das in der Mittagspause. Deswegen gab es weder vor noch nach Puffer. Normalerweise habe ich immer 15 Minuten Zeit, das Überziehen davor und danach nicht so schlimm ist. Sie weiß Bescheid, wir können okay. Jetzt noch gerne darüber abschließen.
Okay. Michi, auf jeden Fall, ich finde es so, also ich danke dir, was über also für deine ganzen Gedanken, diese Todsünden, auch das, wie du deinen Kopf geframed hast, auch das jetzt über Beziehungen. Du bist ja jetzt auch aufmerksam auf das Thema zuckerfrei geworden. Ich freue mich übrigens total, weil ich glaube, bei dir, du wirst jetzt, also ich bin so gespannt, was du mir berichtest. Ich bin sicher, dass du jetzt alles also wie ich dich einschätze, wirst du jetzt komplett, das nächste halbe Jahr wird es so krass mitlaufen. Und also ich hoffe, dass du mir dann darüber berichtest. Wenn du dir das jetzt vornehmen würdest, was würdest du machen? Du hast letztes Mal, hatte ich dich das auch schon gefragt, was würdest du konkret machen? Da hast du gesagt, lesen, dich einlesen, dich damit beschäftigen. Das ist ja so Step One. Aber wenn du jetzt nochmal so einen Kurzabriss machen könntest, wenn du, Michi, wenn du jetzt gerade nicht auf Buchtour bist und nicht einen Termin nach dem anderen hast und ein bisschen Zeit hättest oder auch das wollen würdest, was ich glaube, was ich hoffe, was sind die Steps, die du jetzt machst, konkret?
Oder das ist halt schon dieses Definieren, was es überhaupt ist und bedeutet, was gehört alles zu der Definition hinzu. Also wirklich zu sehen, okay, was bedeutet zuckerfrei, wo ist Zucker überall drin, was sind versteckte Definitionen von Zucker? Also das ist ja auch manchmal, ich weiß nicht, wie es bei Zucker ist, aber bei allen anderen Inhaltsstoffen haben die gefühlt 12 Namen, damit man als Endverbraucher ein bisschen verarscht werden, um es liebevoll zu sagen. Das heißt, ich würde mich erstmal mit dem Thema grundlegend befassen. Was ist es? Was bedeutet das? Dann würde ich schauen, wo habe ich das im Alltag? Also, wo ist jetzt Zucker drin? Das war jetzt bei mir. Ich war neugierig, jetzt beim letzten Mal mit dem zweiten Step angefangen. Ich habe da einfach mal im Kühlschrank drauf geguckt und dann zu den Alpro-Joghurt. Und dachte ich, ach krass, da ist ja gar nicht mal so wenig Zucker drin, dachte ich mir dann. Spannend. Das heißt, dann würde ich so ein bisschen auf Detektiv auch Alltagssuche gehen, wo ist es bei mir vertreten? Und dann würde ich mich an die Umsetzung machen, mich fragen, welche Alternative ist für mich umsetzbar? Mache ich denn alles oder nichts? Es gibt wirklich Entscheidungen, da gehe ich von all in, da sage ich einfach gut, das ist für mich super leicht umsetzbar. Jetzt auf gleich stelle ich das komplett um. Da brauchst du aber auch Zeit und Ressourcen für. Oder ich mache es nach und nach. Zum Beispiel meine vegane Ernährung. Vegetarisch wurde ich von heute auf morgen. Meine vegane Ernährung habe ich damals vor gut 4 Jahren umgestellt. Das heißt, ich habe erst wirklich gesagt, okay, was für Alternativen gibt es für zum Beispiel, keine Ahnung, da habe ich mit Soja und Tofu. Und dann habe ich mal geguckt, was für Milchalternativen gibt es. Habe mich da durchprobiert. Dann bin ich an Süßigkeiten damals gegangen. Damals noch mehr Süßigkeiten gegessen. Und habe mich so gefragt, okay, was für Alternativen gibt es für X, Y und Z? Und so habe ich so Step für Step jedes Meal, jeden Bereich umgestellt. Erst das Frühstück komplett vegan, das Mittagessen komplett vegan, das Abendessen und dann halt auch Snacks in between. Und so würde ich das auch hier machen. Ich bin ehrlich, für mich wird es eher ein Step-für-Step-Prozess, einfach weil dadurch, dass ich sehr viel Fokus auf vielen Projekten habe, es mir jetzt leichter an der Umsetzung fallen würde, wenn ich realistisch hinschaue, zu sagen, okay, wie mache ich mein Frühstück zuckerfrei? Okay, wie mache ich mein Mittagessen zuckerfrei? Wie mache ich mein Abendessen zuckerfrei? Getränke bin ich eh bei Wasser und Kaffee, was ja auch nicht der Beste ist, aber I love coffee. Ja. Da würde ich mich fragen, wie kann ich Snacks, also das, was ich zwischendurch auch mal erst zuckerfrei gestalten. Das heißt, da würde ich in einen Step-für-Step-Prozess gehen und das Wichtigste ist aber auch tracken, weil wenn es nicht messbar wird, dann können wir auch keine Erfolge fühlen. Wir brauchen eine gewisse Messbarkeit für einen Erfolg, um das Gefühl auszulösen, weil ansonsten ist es so, dass wir sagen, ja, ich bin ja stolz auf mich, ich habe es ja so lange geschafft, aber das zu visualisieren und zu sehen und zu sagen, geil, ich habe jetzt 5-mal zuckerfrei gefrühstückt, jetzt kann ich mich als Mittagessen trauen. Diese kleinen Häkchen in deinem Ernährungstagebuch, die geben dir so einen Happy-Schub. Es ist wichtig, es ist nicht nur für Kinder. Bestenfalls kaufst du dir sogar so einen Stempel, wo drauf steht, gut gemacht. Denn nicht nur Kinder reagieren auf Kleinigkeiten und tolle, liebevolle Impulse, sondern auch Erwachsene. Das heißt, ich würde mir ein Tracking-Tool raussuchen. Entweder eine App, die ist natürlich praktikabel. Und vermutlich würde ich es dann so machen, dass ich in meiner Wochenplanung dann schaue, wie oft ich das in meiner App wirklich umgesetzt habe. Und in meiner Wochenplanung, da nehme ich mir einmal den Raum, mich ordentlich zu feiern, die Woche ordentlich vorzuplanen. Und da würde ich dann meinen Stempel drunter hauen und sagen, gut gemacht. Und das wären so die Steps. Also mich informieren, was bedeutet es überhaupt, zu analysieren, wo stehe ich gerade, welchen Weg habe ich vor mir, eine Umsetzungsstrategie zu wählen und diese Umsetzungsstrategie tracken zu können, damit es dann eben auch erhalten bleibt.
Mega. Michi, also ich verlinke sowieso alles zu dir in den Shownotes, zu deinem Buch mit deinem Partner. Da sind da auch so tolle Tipps drin, wie du jetzt gerade schon so rausgehauen hast. Der andere muss man Selbstzweck zugestehen. Sind da auch solche Sachen, solche Aspekte dann drin?
Das Buch ist eine Geschichte. Das Buch ist ja Unter Affen, unsere Reise als freiwillige Helfer Südafrika. Und diese Geschichte ist aus zwei Perspektiven geschrieben. Das heißt, man sieht sehr stark, wo auch liebevolle Konflikte in Beziehungen auftreten können. Und um aber die Inhalte dieser Geschichte, also das, was die Geschichte auch zwischen den Zeilen erzählt, um das nochmal greifbarer für Leserinnen und Leser zu machen, haben wir einen Online-Kurs erstellt, wo wir in 5 Modulen wirklich das, was man auch an der Entwicklung von uns ein paar anhand dieser Geschichte liest, auf sich anwenden kann. Also Modul 1, was ist Liebe? Was ist Liebe denn wirklich? Also ich habe da 6 Monate Literatur zugelesen. Ich habe es versucht, sehr, sehr gut zusammenzufassen, auch die Erkenntnisse meiner Bachelorarbeit, um Menschen erstmal zu sagen, was ist Liebe überhaupt? Was haben wir gesellschaftlich draus gemacht und wie kannst du Liebe für dich neu definieren? Wie möchtest du sie leben? Was bedeutet es auch und wo liebst du Liebe vielleicht nicht? Also erstmal wirklich ins Reflektieren reingehen. Dann geht es um Beziehungswerte, es geht um Kommunikation, Vertrauen und dann aber auch, wie kann man verliebt im Alltag bleiben? Denn es ist ja ehrlicherweise so, das ist auch da, Liebe ist was Hormonelles. Also man kann dann auch mit relativ simplen Tipps und Tricks und Dingen im Alltag langfristig verliebt bleiben. Da muss man einmal verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wie der Hormonhaushalt funktioniert und dann Aktivitäten einbauen, die genau das in der Beziehung fördern. Und den Kurs, den gibt es nicht verkäuflich, den gibt es kostenfrei für alle Vorbestellerinnen ab 2 Büchern. Das heißt, wenn du dir 2 Bücher von Unteraffen vorbestellst, eins für dich, eins für eine Freundin, für eine Bücherei, an die du spenden möchtest, fürs Osternest von Mama, Papa, Tante, wem auch immer, dann bekommst du diesen Kurs geschenkt. Und wir hoffen, dass dich der Kurs unterstützt, nicht nur in der Partnerschaft, sondern in den Kindbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, in Freundschaften, für dich nochmal klar reinzuschauen, was ist Liebe. Es gibt ja nicht nur eine Liebe. Mensch, jetzt könnte ich einen Vortrag über Liebe halten. Es gibt viele Arten von Lieben und auf jede Liebe, egal ob Eros, Agape, Philia, also egal ob leidenschaftliche.
Geil, kennst du das, Agape, Philia? Ich kenne es, ich liebe diese ganzen Themen. Agape,
yes, und das war mein bester Thema.
Ernsthaft, das, ich habe da so viel mich, also ich liebe diese Themen, weil ich irgendwann dachte, ja, okay, wenn der Eros weg ist, Agape haben wir jetzt sind wir, also Agape ist das Letzte, ist ja das, ne, das ist, ihr habt zum Beispiel Agape mit Sicherheit und dein Partner, seid ja schon, oder?
Und eigentlich läuft auch alles, wenn man es sich genau anschaut, parallel, also es sollte alles irgendwo bleiben und halten und es gibt auch je nach Philosophie noch eine vierte Liebe, also Liebe ist ein Thema und ich habe es versucht, in 5 Modulen so runterzubrechen, dass es erstmal für dich anwendbar wird im Alltag. Aber für alle, die dann Bock darauf haben, da tiefer einzusteigen, geht ihr einfach meine, schreibt ihr einfach, ich schicke euch die Bücher, beziehungsweise wir haben auch Bücher verlinkt, die ich ganz gut finde. Und ja, kann das krass nur empfehlen. Also am Ende ist es auch einfach zu wissen, wie man eine Beziehung auf Augenhöhe führt. Es ist zu wissen und es ist auch zu wissen, wie man es umsetzt. Und das wünschen wir uns einfach mit diesem Kurs, weil ganz ehrlich, als Team bist du nochmal so viel stärker als alleine. Und diese Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit, da ist so eine Power drin und die sollte eigentlich jeder im Leben haben.
Ja, ja, es ist sogar so. Ich hatte dir das, habe ich dir das letzte Mal schon gesagt, dass Menschen, die ganz lange Single sind, auch ein geschwächteres Immunsystem haben. Das ist so krass. Also Wahnsinn, oder? Sogar der Körper, also wirklich, die werden öfter krank. Aber was ich noch sagen wollte, was du, glaube ich, vergessen hast, dass das alle, also jeder, der sich für das Buch interessiert, dieses Buch, ihr habt da gar, du verdienst da gar nichts dran an diesem Buch. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, weil das, finde ich, ist so eine schöne Tugend, so ein vorzüglicher Charakter, wie du gesagt hast, dass du das noch einmal sagst, weil das finde ich echt richtig megamäßig. Also, ja, sag du selber.
Ja, also jetzt denken, das war eine gute Marketingstrategie, um maximal viel Einnahmen mit dem Buch zu machen. Der Kurs ist eine super Marketingstrategie, um maximal viel Spenden zu sammeln, denn unser komplettes Autorenhonorar wird gespendet und wir haben wirklich den Wunsch, Be the Change ist die Intention für dieses Buch und wir haben den Wunsch, dass durch dieses Buch ein langfristiges Spendenprojekt für die Projekte entsteht, weil du nicht nur einmal spendest, sonst spenden Menschen vielleicht einmal für eine Organisation und dann sind es einmal 10 Euro und die sind super wichtig, aber dieses Buch, jedes Buch, was egal ob heute oder in 10 Jahren verkauft wird, wird für Projekte spenden und das ist halt einfach so geil, weil es wirkt über uns hinaus und solche Projekte ins Leben zu rufen, die zurückgeben, Fairness, Gerechtigkeit fördern in der Gesellschaft. Das ist für mich und Marc mit dem Buch das A und O super wichtig gewesen und du kannst uns da wirklich unterstützen, denn wir können dieses Buch ins Leben rufen, aber je mehr Menschen dieses Buch vorbestellen, desto besser wird es in Buchläden überhaupt ankommen, platziert, es vielleicht sogar irgendwo auf Listen schaffen und wir wünschen uns eine Präsenz für dieses Buch, weil es erzählt nicht nur die Geschichte der Tiere, es ist nicht nur ein Appell für wirklich bedingungslose Liebe, egal ob partnerschaftlich zur Natur oder zu den Tieren, es ist auch einfach für die Tiere geschrieben und die verdienen daran, die eigentlich sonst nicht berücksichtigt werden, zu 100% die Tiere, deswegen erzählt einfach weiter davon. In meinem Kopf ist es so eine ganz positive Welle der Veränderung und ja, ich hoffe, dass dieses Buchprojekt auch mehr Menschen unterstützt, zu erkennen, dass im Geben ganz viel Sinn liegt und dass wir am allermeisten gewinnen, wenn wir uns wieder wirklich auf einer bedingungslosen Liebe mit anderen verbinden.
Michi, ich bin so, also ich gehe aus einer Inspire-Welle, gehe ich hier aus dem Call raus. Danke, dass du da warst, wirklich vielen Dank.
Nichts zu danken. Ich freue mich für den Raum, die Möglichkeit und danke auch dir für deine Vision. Du hast mich jetzt schon inspiriert. Da wird jetzt auch sofort ein anderer Frühstücksjoghurt stehen bei mir und ich bin total gespannt. Also ich bin einfach jetzt total neugierig, wie das bei mir ist. Das ist jetzt zwar nicht mein Prio-Projekt Nummer 1, aber das ist jetzt was, wo ich zu Marc kommen werde und sage, Schnitz, ich habe ein neues Projekt und mein Anfang wird, oh, du Schreck. Aber es ist cool und super spannend auch, was du machst und gerade, dass du auch für diesen Bereich, der in der Persönlichkeitsentwicklung noch wirklich unterrepräsentiert ist, losgehst, finde ich so wichtig, so großartig und sehr, sehr, sehr cool. Also ein großes Danke auch an dich.
Ihr Lieben, ich bin gespannt, wie ihr das Podcast-Interview fandet, was ihr sagt. Ja, also wie, schreibt mir einfach total gerne. Ich bin echt neugierig, was ihr dazu sagt. So gerne bei Instagram @zuckerfrei beginnt im Kopf. Da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Und mich haben ganz viele auch immer gefragt, Lea, wir wollen mal sehen, wie ihr aussieht, während ihr sprecht. Ich mache immer so kleine Teaser, werden immer reingestellt bei zuckerfrei beginnt im Kopf. Es gibt das Ganze jetzt auch bei YouTube. Also das ganze Interview, um wie wir reden und wer wir sind, gibt's auch immer bei YouTube. Sieht auch manchmal sehr lustig aus, habe ich eben kurz gesehen, wenn man zuhört und sich nicht sieht. Sieht irgendwie manchmal ulkig aus. Aber gut, also falls ihr es euch anschauen wollt und anhören, manchmal will man das ja beides zusammen, um irgendwie ja noch besser folgen zu können, guckt gern bei YouTube vorbei. Den Link, den stelle ich euch auch in die Shownotes. Und wirklich, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr am 19.03. dabei seid, 19 Uhr beim kostenlosen Webinar. Es ist wirklich absolut kostenlos eben. Ihr müsst einfach nur dabei sein oder dürft einfach nur dabei sein oder wollt oder könnt oder seid einfach dabei. Es wird wirklich cool. Ich freue mich riesig. Wir bereiten das gerade vor und ja, ich freue mich riesig. Das ist das erste richtige Webinar. Danach wird wahrscheinlich eine Webinar-Reihe anfangen, die ich jeden Sonntag mache, alleine. Aber ich dachte so als Auftakt der Webinare, dachte ich, das ist vielleicht ganz cool, so ein super Spice Sugar-Free Girl Webinar am 19.03. 19 Uhr. Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, auch noch am 13. am kommenden Mittwoch um 15 Uhr ein zuckerfrei Kaffeeklatsch mit den gleichen, die auch im Webinar sind. Genau, wo wir so ein bisschen erzählen. Und wenn du Fragen hast, sowieso schreib mir jederzeit. Ich sammle alle deine Fragen, egal was es ist. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Schreib gerne, weil ich glaube, sich gehört zu fühlen, ist einfach die halbe Miete. Und ich hatte so viele Fragen am Anfang, wirklich alles. Ich habe sogar manchmal, also ich habe bis heute noch viele Fragen, deswegen freue ich mich auch immer noch, andere fragen zu können. Also frag einfach, wirklich, du bist herzlich eingeladen. Und zu Michi, dieser unglaublichen Frau, habe ich dir auch alles in den Shownotes verlinkt zu ihrem Buch. Was ich so cool finde, dass wirklich, also der ganze Erlös geht, ist für Tiere, also super unkapitalistisch gedacht. Das finde ich total schön, ehrlich gesagt. Und ich verlinke dir auch alle ihre Kanäle, also die macht auch tolle Sachen. Die ist cool, wirklich. Schau sie dir gerne an. Und wir hören uns nächste Woche dann. Genau, nächste Woche bei Instagram. Also wenn du Lust hast, schreib mir gerne unter dem Post für den Podcast deine Gedanken. Kanntest du die Todsünden? Und ja, ich freue mich einfach über jede Art von Austausch mit dir. Wirklich. Also schreib mir total gern. Und wenn du Lust hast, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, eine Rezension so gerne, gar nicht für mich, sondern einfach, dass Leute das sehen, dass es was bringt, weil es kann nicht genug Leute geben, die darüber reden. Und wenn du schreibst, dass dir das was gebracht hast, und ich krieg so viele Nachrichten bei Instagram, so viele Privatnachrichten über euch, die sich motiviert, die sich inspiriert fühlen, wirklich teil das. Gar nicht nur jetzt über die Rezension, also super gerne, weil dadurch wird's gestreut, aber erzähl auch gerne in deinem Umfeld davon. Teil die Folge, wenn sie dich inspiriert hat. Teil alles. Wirklich feel free. Lade zum Zuckerfrei-Webinar ein am 19. mit deiner Mama, deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Freunden. Also genau, komm dazu und gerne pünktlich, weil wir haben wahrscheinlich nur 500 Plätze und gerade scheint es schon irgendwie mehr. genau, also ich freue mich auf dich und dir eine ganz, ganz schöne Woche bei allem, was du machst auf deiner Sugar-Free-Journey. Bleib Sugar-Free, denn es lohnt sich sowas von. Wirklich. Ich wollte dir noch eine kleine Sache sagen. Da hatte ich schon gestern überlegt. Ich war gestern beim, war das ein Thai? Ja, in so einer Kaufpassage. Und ich dachte schon, so ganz gefällt mir das hier nicht. Und ich hatte aber so Hunger. Und ich habe dann was gegessen. Und da war 100% Zucker drin, 100%. Ich habe davor noch gefragt, also der konnte irgendwie auch nicht so richtig Deutsch. Ich hab gesagt, ist da Zucker, Sugar, Zucker drin? Da habe ich sogar so ein Bild gezeigt, was Zucker ist. No Sugar. So, dann habe ich das gegessen, Also ich war schon wie eine Ratte gestern Abend. Ich hatte das Gefühl, ich war so, ich habe das gegessen und danach hätte ich mir eine Torte noch reinhauen können. Ich habe auch gestern dann eine zuckerfreie Torte gemacht. Das Real dazu kommt heute. Megamäßig. Bananen-Schokotorte ohne Industriezucker. Nicht mal mit Datteln, nur mit Bananen gesüßt. Ja, da war auf jeden Fall Zucker drin. Wollte ich nur sagen. Also fragt immer nach, aber das kann passieren. Aber das war gut. Also ich wusste dann, auf der Zunge war das dann so ganz komisch, weil wenn ihr lange keinen Zucker esst, dann merkt ihr das auf der Zunge, dann ist es wie so, das rastet sich so ein, so ganz komisch, wie wenn man früher diese Zuckerschlangen gegessen hat. Kennt ihr die? Mit so ganz viel Zucker drauf, so süß-sauer. Da war irgendwas war da mit der Zunge. Da war auf jeden Fall was. Und ich war danach auch so, ich wollte noch arbeiten, aber irgendwie war da auch der Kühlschrank. Also es ist so krass, was das für eine Auswirkung hat. Und heute zum Beispiel, ich mache Intervallfasten, könnte ich auch direkt was essen. Also das habe ich nur, weil gestern da auf jeden Fall, ich wette mit dir, da war Zucker drin. Und der nette Mann, no, no, Sugar, da war auf jeden Fall Zucker drin. Aber gut, es kann passieren, vielleicht wusste er selber nicht. Fragt nach, also die Chance ist gering, dass ihr es dann wirklich wisst, aber Fragen kostet nichts und selber kochen ist the best. Und ihr wisst ja, wir haben irgendwann unsere ganzen kompletten Sugar-Free-Restaurants auf der Welt plus unsere Sugar-Free-Supermärkte, die ich gerade schon ins Universum affirmiert habe, und unsere kompletten zuckerfreien Linien und Produkte, und wo nicht noch heimlich irgendwas drin ist, sondern wirklich eine ganze zuckerfreie Welt, die erschwinglich ist für alle Leute, die zuckerfrei werden wollen und die sich für ihren Geist und ihre Seele ernähren wollen. So, jetzt höre ich wirklich auf. Ich merke, ich bin auf so einem inspirational Zug und ich freue mich einfach, dass es dich gibt. Und sei dabei, schreib mir, komm dazu, lass uns connecten, denn wirklich, es kann nicht genug von uns geben. So, jetzt höre ich wirklich auf. Also, wir sehen uns im Webinar, wir sehen uns bei Instagram, wir sehen uns im Kaffeeklatsch, wir sehen uns und hören uns. Un abbraccio. Danke, dass du dabei bist, wirklich von Herzen. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.